ARD.
MDR Kultur trifft Menschen von hier. Steckbrief.
Der ritualisierte Einstieg in diese Sendung, bei der wir unseren Gast immer zuerst fragen: Name?
Carsten Wolkenhauer.
Geburtstag?
Ein sonniger Samstag im August vor fast 60 Jahren.
Okay. Geburtsort?
Ein Krankenhaus am Südharzrand.
Und jetzt kommen wir zur Profession.
Theologe und ich muss wohl sagen Fährmann.
Fährmann, warum Fährmann?
Ich übersetze. Ich versuche Menschen von hier nach da zu bringen. Das ist so ein roter Faden in meinem Leben.
Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalt beschreibt sich als Fährmann wegen der Übersetzungsleistung in diesem Job. Wahrscheinlich auch nicht nur in diesem, oder Carsten Wolkenhauer?
Nicht nur in diesem.
Was treibt Sie an?
Hoffnung treibt mich an, Wirksamkeit, Resonanz und wahrscheinlich müsste ich sagen Neugier.
Neugier ist wichtig, wenn man einen neuen Posten antritt. Sie sind seit März im neuen Amt und ich vermute, ohne Neugier, das ja Offenheit bedeutet, geht's da nicht, oder?
Es erleichtert es auf alle Fälle und es hält mich hellwach und interessiert. Ich gehe nicht davon aus, dass irgendwas selbstverständlich ist.
Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Auf Kirchenbänken fühle ich mich zu Hause. Ich fühle mich an gastfreundlichen Tischen zu Hause, vor moderner Kunst und in der Stille.
Und fragen wir noch ein bisschen nach der Kultur, wenn Sie die Kunst erwähnen. Welche Musik hat jüngst berührt?
Ich bin immer hin und her gerissen, aber für mich ist die menschliche Stimme das schönste Instrument. Ich habe jetzt ganz häufig auf dem Land Gottesdienste gefeiert, wo niemand da ist, der Musik macht und wo die Gemeinde selber singt. Und das macht was mit den Menschen, wenn sie ihre eigene Stimme hören und als wirksam erleben.
Ja, ich habe über Sie gelesen, dass Sie selber auch sehr gerne singen oder gesungen haben.
Ich bin dankbar für das Wort gerne. Ich bin mit viel Gesang groß geworden. Ob ich gut singe, weiß ich nicht. Ich singe jedenfalls sehr gerne. Und was mich wirklich überhaupt nicht schreckt, ist, wenn niemand da ist, der Musik macht. Musik ist wundervoll, aber wenn Menschen Lust haben, zusammen zu singen, das ist einfach herrlich. Mhm.
Waren Sie in einem Ensemble? Waren Sie solistisch tätig als Sänger?
Nein, gar nicht.
Ja. Und wo finden Sie Gelegenheiten heute noch zum Singen?
In der Familie natürlich und wie gesagt, in meinem Beruf als Pfarrer. Immer wieder kommt es vor, dass gesungen wird.
Ein feste Burg.
Auch das. Aber beim Seniorenkreis und auf dem Land immer wieder wird gesungen. Das ist ein wundervolles Erbe der Reformation. Fast schon in Vergessenheit geraten, dass die Reformation den Gesang in den Gottesdienst gebracht hat, damit die Gemeinde das Gefühl hat, wir sind hier Teil von was Großem.
Ja, ist auch ein schönes Miteinandersein, das Singen, nicht wahr?
Ja, ist wundervoll, das verbindet. Ich habe das bei Reisen ins Baltikum ganz neu kennengelernt, was das auch mit so einer ganzen Nation macht, wenn man sich selber als singend erlebt, wo Menschen auf der Straße stehen und einfach zusammen singen, das ist wundervoll.
Ist das im Baltikum eine Tradition, die Sie beobachtet haben?
Es gibt ja die singende Revolution, wo ein ganzes Volk, eine ganze Nation sich singend rausgestellt hat. Und dieses Singen verbindet, es schafft Identität, es schafft ein wundervolles Miteinander. Und dieser Klangkörper ist was Großartiges. Vielleicht evangelisch der Gesang oder die Posaunen, das macht was, das ist schön.
Stimmt, da hat man das erlebt und das wird jetzt auch in vielen, die uns zuhören, Erinnerungen wecken an eigene Erlebnisse der Art. Welches Buch hat Sie zuletzt bewegt?
Also bewegt im Sinn von in Bewegung gesetzt. Ein Buch, das ein Benediktinerpater geschrieben hat. Die Benediktiner sind ja ein sehr gastfreundlicher Orden und die haben sich mal die Regel des Benedikt, also ihr grundlegendes Dokument, bei sich zu Gast eingeladen und gesagt, wenn wir dieser uralten Regel Gastfreundschaft erweisen müssten, wo fällt uns das leicht und was stößt uns daran auf? Und das fand ich eine ganz tolle Begegnung mit der prägenden Tradition, die mal selber als Gast in Frage zu stellen und zu sagen, wir behandeln alle gastfreundlich, selbst unsere eigene Regel, die uns hier Ordnung schaffen soll.
Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Was hat es mit Ihnen gemacht, das zu lesen?
Diese Regel des Benedikt haben vier Benediktiner-Äbte, drei Äbte und eine Äbtissin, interpretiert. Sehr frei, sehr kritisch, sehr dankbar. Das ist eine schöne Auseinandersetzung mit der Tradition. Und da frage ich mich automatisch, wie würde ich die Regel, nach der ich lebe, die grundlegenden Texte meines Lebens betrachten, wenn die bei mir am Tisch säßen, abends beim Glas Wein und wir miteinander ins Gespräch kämen. Worüber würden wir sprechen? Was käme da auf den Tisch?
Wenn Sie solche Grundsatzfragen stellen würden, wie wir sie hier gerade miteinander besprechen.
Zum Beispiel.
Da ist die Neugier und die Offenheit und dieses Was wäre wenn, das wir vorhin schon hatten. Ja. Ja? Wie beginnt der Tag, ist die letzte Steckbrieffrage.
Der Tag beginnt immer mit einer Tasse Lapsang Soojong-Tee.
Carsten Wolkenhauer also ist bei uns, der Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalt. Ein bisschen kennen Sie die Region. Sie haben uns vorhin schon verraten, Sie sind am Rande des Harzes aufgewachsen, aber ich glaube Westrand des Harzes, richtig?
Am Südrand des Westharzes.
Ja, okay. Wie erleben Sie Land und Leute bisher?
Als sehr unterschiedlich, als hellwach und interessiert, als sehr verbunden mit ihrer Region.
Sie waren zuletzt Pastor im Norden, Demmin, Timmendorf, Berlin, seit März 2025 jetzt diese Position an der Spitze dieser mit 24.000 Menschen wohl kleinsten Landeskirche, kleinsten Kirche dieser Art. Was ist anders in diesem Job als in allen, die Sie vorher gemacht haben, Herr Wolkenhauer?
Was anders daran ist, ist, dass ich einen ganz anderen Blickwinkel haben muss und darf auf die Geschicke dieser Kirche. Ich muss mich fragen, wo wir in 1, 2, 5 und 10 Jahren sein wollen, werden und können. Das ist ganz anders als im Pfarramt. Da ist sehr viel Tagesgeschäft und ich habe viel weniger Tagesgeschäft, als dass es meine Aufgabe ist, mich um die großen Bögen zu kümmern.
Visionen zu entwickeln.
Und das ist tatsächlich neu. Ich empfinde mich bislang nicht als an der Spitze, sondern in einem wundervollen Team. Ich habe das große Glück, jeden Tag sehr gerne zur Arbeit zu fahren und mit Menschen zu arbeiten, die zum Teil seit über 40 Jahren in diesem Landeskirchenamt arbeiten, die jedes Grundstück, jede Kirche, jede Person, die sich so gut auskennen in dieser reichhaltigen Tradition. Für mich ist das ein großes Geschenk.
Ich kann mir vorstellen, dass das sehr erfüllend ist, wenn man aus dem, ich nenne es mal den Maschinenraum der Kirche kommt, als Pfarrer im Tagesgeschäft ist so erfüllend, die Seelsorge ganz gewiss ist, dann die Möglichkeit zu haben, vorauszudenken oder mit anderen gemeinsam auch was zu entwickeln, selber Pflöcke einzuschlagen, Maßstäbe zu setzen. Was waren Meilensteine bisher seit Amtsantritt, wenn es schon welche gab?
Also große Meilensteine stehen kurz bevor. Die Synode, unser Parlament, hat letztes Jahr einen Ausschuss eingesetzt, Anhalt 2035, der sich Gedanken machen soll, wo wird unsere kleiner werdende Kirche in 10 Jahren stehen. Und dieser Ausschuss hat die Aufgabe, am 21. November ein Papier vorzulegen. Und auf das bin ich wahnsinnig gespannt. Erste Gespräche lassen tatsächlich Meilensteine erkennen. Für mich war ein Meilenstein, dass bei der Wahrnehmung der ersten Arbeitstage ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt erstmal um das Landeskirchenamt kümmern, dass die Menschen dort das haben, was sie brauchen, um gut und gern arbeiten zu können. Und das ist gelungen. Es ist ein wunderbarer, fröhlicher Ort. Und das macht es für mich ganz leicht, mich jeden Montagmorgen auf die Arbeit zu freuen.
Sie arbeiten in Dessau, da ist das Büro. So ein bisschen Bauhausstil, habe ich mir sagen lassen. Nehmen Sie uns mal mit in Ihr Amtszimmer. Wie sieht's da aus?
Ja, mein Amtszimmer. Ich habe einen leeren Raum übernommen. Das war eine wundervolle Projektionsfläche für Ideen. Und die erste Idee war natürlich, man kann kein Büro in Dessau haben, ohne dass da wenigstens ein bisschen ein Bauhausmöbel steht. Und dann habe ich geguckt nach gebrauchten Bauhausmöbeln und habe mir so ein Barcelona-Chair in das Büro gestellt, weil der mich jeden Tag daran erinnert, warum muss ein Sessel eigentlich 4 Beine haben und kann man so einen Sessel ganz anders denken. Und dieses Bauhausprinzip Form follows Function, das lässt mich jeden Tag, wenn ich in diesem Büro sitze, danach fragen, was ist eigentlich unsere Form und dient die Form unserer Landeskirche der Funktion? Also es sieht schon bauhausmäßig leer aus, wenn es aufgeräumt ist.
Sie haben sich da auch verortet im Stil, ach, wenn es aufgeräumt ist, ist ein schöner Nachsatz. Jetzt kommt dieses Papier dazu am 21. November, von dem Sie uns erzählt haben, auf das Sie sich so freuen, an dem Ihre Leute arbeiten, mit Blick auf die Synode. Was sind denn Meilensteine, die Sie sich da vornehmen? Und erzählen Sie uns vielleicht, bevor wir darüber sprechen, überlege ich mir gerade noch so ein paar Eckdaten. Wie schnell schrumpft Ihre Kirche gerade? Wie
also
ist die Situation?
Wir verlieren ungefähr 5% an Kirchenmitgliedern pro Jahr. Und wir verlieren die allermeisten nicht, weil die entrüstet austreten. Es gibt ja immer wieder Menschen, die aus der evangelischen Kirche austreten, weil sie mit dem Papst nicht einverstanden sind. Das ist überhaupt nicht unser Problem, sondern wir haben einen sehr hohen Altersdurchschnitt in unserer Landeskirche und viele Menschen sterben eines seligen Todes und
gehen ihnen einfach durch das Alter verloren.
Ja.
Das heißt, zu den Visionen müsst ihr jetzt gehören, logischerweise. Wie kommen wir an die Jüngeren ran?
Was ist dafür nötig? Wir haben 4 große evangelische Schulen, die ein Jungbrunnen für unsere Kirche sein können. Dazwischen fehlt aber eine Generation. Und diese Generation zu überbrücken, also quasi der Elterngeneration, das ist eine große Aufgabe. Wir sehen erstmal nicht, dass dieses Schrumpfen anhand der Mitgliederzahlen aufhört. Also darauf bereiten wir uns vor.
So eine Kirche, so eine Landeskirche lebt ja sehr stark auch von den Mitgliedern, schon alleine durch viele Dinge, die einfach im Ehrenamt passieren. Sind Sie da schon in Problemen?
Nur in einer Hinsicht, dass wir merken, wir werden nicht mehr Ehrenamtliche. Die Ehrenamtlichen, die wir haben, werden eher weniger. Sie werden immer älter und von ihnen wird erwartet, dass sie immer mehr Aufgaben übernehmen müssen, weil die Hauptamtlichen ja auch weniger werden. Die Theologiestudierendenzahlen sind völlig eingebrochen. Das Berufsbild wird sich sehr verändern und auch wie Ehrenamtliche und Hauptamtliche miteinander arbeiten. Das wird sich verändern. Mhm. Und wir bekommen richtig Druck von Ehrenamtlichen im Moment, die sagen, was wollt ihr eigentlich von uns, dass wir uns im 10. Gremium in irgendwelchen Sitzungen mit uns selbst beschäftigen oder sollen wir rausgehen und davon erzählen, was unser Leben ausmacht. Mhm. Wir müssen also runter von der Vielzahl der Gremien, die wir noch haben und die unsere Ehrenamtlichen mit Dingen beschäftigen, mit denen es sicher wert ist, sich zu beschäftigen, aber da gibt es auch noch sehr viel mehr.
Okay, da wollen Sie die Strukturen verändern.
Unbedingt.
Und dann haben Sie bei Amtsantritt gesagt, dass Sie jetzt eine tiefgreifende Analyse in der evangelischen Kirche Anhalts vornehmen wollen. Das wäre jetzt eine Zeit der Aktenfresserei, habe ich dieses schöne Zitat von Ihnen gefunden. Was ist da so wichtig zu erfahren?
Ich selber bin, wenn ich neu in Zusammenhänge komme, nicht so gestrickt, dass ich mich einmal umgucke und sofort weiß, was in den nächsten Jahren zu tun ist, was bislang anders oder neu gemacht werden müsste. Ich versuche erstmal sehr viele Gespräche zu führen, sehr viele Akten zu lesen, mich mit dem vertraut zu machen, was da ist. Gerade diese Gespräche und das, was ich in Akten gefunden habe, da wird so ein großer Reichtum deutlich. Es ist schon so viel angedacht worden. Eigentlich liegen die Problembeschreibungen sämtlich auf dem Tisch. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben gewiss kein Erkenntnisproblem, aber an der Umsetzung, da könnte man noch was machen.
Naja, und die Probleme zu beschreiben, ist ja noch was anderes, als über Lösungen dann auch schon Ideen zu haben und nachzudenken.
Da bin ich durch mein Berufsleben so gestrickt, dass ich immer wieder erlebt habe, wenn man ein Problem gut beschreibt, also wenn man es wirklich analysiert und gut beschreibt, dann hat man schon die halbe Lösung.
Ah. Schenken Sie uns so eine Weisheit, Herr Wolkenhauer. Erschrockene Blicke, verlegenes Lachen. Wo liegen die Zukunftschancen aus Ihrer Sicht für kirchliche Gemeinden in dieser Zeit? Was ist der Beitrag, den die leisten können? Was könnten gute Gründe sein für Menschen, sich an solche Gemeinschaften zu binden? Große Fragen.
Ja, große Fragen, die viel Weisheit erfordern, mehr Weisheit, als sich in meiner Person ansammelt. Deswegen bin ich froh, dass wir viele sind, die über sowas gemeinsam nachdenken. Eine Sache, die mir spontan einfällt, ist, ich merke, wenn ich übers Land fahre, dass auf dem Land eigentlich nur noch die Kirche als Organisation in den kleinsten Orten ist. Ich habe so ein schönes Erlebnis gehabt mit einem Dorffest zu einer Kirchweih. Das gesamte Dorffest hing an der Starkstromleitung, die aus der Kirche kam, weil nur dort gab es einen Starkstromanschluss. Und das ist für mich so ein tolles Bild, wie man auf dem Land ganz neu und bewährt zusammenarbeiten kann. Kirchliche Strukturen sind noch in der Breite vorhanden. Wir haben 200 Kirchen, die auf dem flachen Land stehen und in denen erstaunliches kleines Leben stattfindet. Das ist eine Sache, für die es sich sehr zu engagieren lohnt. Und das Zweite ist, dass Einsamkeit ein großes Problem in der Fläche geworden ist. Viele Menschen vereinsamen. Und das erlebe ich immer wieder. Bei uns muss niemand vereinsamen. Wir haben so viele wundervolle Angebote, in denen man sich einbringen kann.
Ein großer Fan der Stimme ist zu Gast bei MDR Kultur mit Carsten Wolkenhauer und wir hören Bach a cappella, Slicks waren das. Herr Wolkenhauer, über Ihrem Schreibtisch hängt ein Foto, auf das würde ich gerne zu sprechen kommen. Hier direkt nach dem Thomaskantor, das passt ja auch, nämlich das Foto eines katholischen Amtsträgers und zwar speziell ein Detail, es sind die abgetretenen Kappen der Schuhe von was? Papst Franziskus, in denen er bestattet worden ist. Was hat das für eine Bedeutung für Sie, dieses Bild? Warum ist Ihnen das so wichtig?
Erstmal finde ich es kontraintuitiv, dass der Papst mit kaputten Schuhen in seinem Sarg liegt. Und diese kaputten Schuhe ist, finde ich, ein so franziskanisches Zeichen. Wenn man einem Detail zeigen will, wofür man steht, dann sind es diese kaputten Schuhe. Und natürlich denke ich automatisch an Benedikt und an die roten Schuhe, die er sich hat machen lassen. Das ist für mich ein völlig anderes Verständnis von Papsttum. Und diese Schuhe, deren Kappen angestoßen sind vom vielen Gehen, die ja, das ist ein inneres Bild für mich.
Die Demut, die darin liegt, das Unterwegssein.
Ja.
Ich versuche es zu greifen noch ein bisschen, was es für eine Symbolik ist. Vielleicht auch dieses sich auf den Weg zu den anderen machen, die Verbindung, die da drin ist.
Ja, habe ich es gegriffen? Auch, oder? Ist vielleicht auch, dass die Pflege der Schuhe
so
und die Präsentation hinter dem zurücksteht, wie man ans Ziel kommt und was das Ziel ist und dass man unterwegs bleibt.
Ja. Carsten Wolkenhauer, Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalt, zu Gast bei MDR Kultur. Sie sind geboren in Herzberg am Harz. Wir haben es vorhin schon kurz angedeutet. Am Südwestrand des Harzes, haben Sie gesagt. Was sind Kindheitserinnerungen? Was war das für eine Topografie, in der Sie groß geworden sind? Wenn Sie zurückdenken, was sehen Sie?
Kindheitserinnerungen ist natürlich der Harzrand, der sehr nahe Harzrand. Kindheitserinnerungen ist auch eine Verbindung in die DDR. Jeden Sonntag nach dem Gottesdienst ist mein Vater mit uns Kindern zum Bahnhof in Herzberg gefahren. Dort stand eine Dampflokomotive, die nach Elrich fuhr. Und diese Dampflokomotive fuhr unter einer Eisenbahnbrücke durch. Und das ist für mich eins der frühesten Kindheitsbilder, an die ich mich erinnern kann. Und natürlich die Wanderungen im Harz, jedenfalls als der Harz noch Bäume hatte. Der Harz meiner Kindheit und Jugend ist ein dunkler Fichten- und Tannenwald gewesen. Wir konnten durch den kleinen Grenzverkehr ohne Visum in die DDR einreisen. Und den Ostharz, den habe ich geliebt, den habe ich als so einen lichtdurchfluteten Mischwald in Erinnerung. Und den Harz als einen dunklen Wald. Aber wir waren nah am Waldrand und das war unser Revier, da haben wir gespielt tagelang. Das war wundervoll.
Der Harz hat heute eine andere Gestalt. Da sind wesentlich weniger Fichten beispielsweise. Und wenn sie noch da sind, dann sehen sie bedrückend aus, jedenfalls für manche.
Ja, man kann kaum noch von Licht durchflutet sprechen, weil es keine Bäume mehr da sind, die dieses Licht spiegeln können. Wenn man über den Harz fährt, sieht man kaum noch gesunde Bäume. Das ist tatsächlich erschreckend.
Ist da Melancholie bei Ihnen, wenn Sie sich das anschauen? Oder was für Gefühle mischen sich in diese Betrachtung?
Da ist auch Melancholie, weil es den Harz meiner Kindheit und Jugend nicht mehr gibt. Ich kann den meinen Kindern kaum erklären. Wahrscheinlich müsste man in den Schwarzwald fahren. Aber bei mir ist sofort ein neues Bild da, nämlich wie wird der Harz der Zukunft aussehen? Und ich finde das so ein wundervolles Bild, den Harz. Auch die Kirche meiner Kindheit und Jugend, die gibt es nicht mehr. Und eine neue Generation von Försterinnen und Förstern im Harz, die überlegt jetzt, wie gehen wir denn mit diesem Baumschwund im Harz um? Pflanzen wir einfach alles neu wieder an oder gucken wir erstmal, was wächst hier von alleine? Was passt gut in die Umgebung? Wie wird das zukünftige Klima sein? Was bewährt sich, wenn wir gar nichts tun? Und diese junge Förstergeneration, die sagt, es wird 50 Jahre dauern und ein Großteil unserer Arbeit wird geduldiges Zusehen sein und Lernen von dem, was geschieht.
Jetzt sind Sie ein Förster und haben auch Ihre Forstwirtschaft-Theologie studiert. Was sind denn Ihre Ideen? Pflanzen oder wachsen lassen?
Das ist ein wundervolles Bild. Beides tun. Also einerseits zusehen, was ist vor Ort da? Ich habe immer wieder erlebt, dass die Lösung großer Probleme in den Köpfen und Herzen längst da ist. Man muss sie nur rausbekommen. Die Menschen vor Ort machen sich keine Illusionen. Die wissen ganz genau, wie die Lage unserer Kirche ist. Die sehen auch die Baumlosigkeit im Harz. Und vor Ort ins Gespräch zu kommen und zu sagen, was sind eure Ideen? Wie kann es werden? Das erlebe ich als sehr schön, zumal es gerade in Anhalt in diesen 5 Kirchenkreisen, die wir haben, eine große lokale Identität gibt. Ich erlebe es so, dass die Menschen nicht Anhalterinnen und Anhalter sind, sondern Zerbster, Ballenstädter, Dessauer,
Köthen. Die Lokalität,
die Lokalität,
ja,
die ist da.
Ich würde das nochmal vertiefen wollen mit dieser Balance, die Sie treffen müssen zwischen Machen und Geschehen lassen. Das Bild mit den Bäumen ist großartig. Wer Tour de France guckt, der kennt den Mont Ventoux. Das ist ein völlig kahler Berg. Das ist wie eine Wüste, die Bergspitze. Und zwar, weil dort auch Bäume abgeholzt worden sind, also wirklich aktiv entfernt. Und dann ist der Wind gekommen und es konnte nie wieder was wachsen, weil man sich nicht gekümmert hat, weil man nicht gepflanzt hat. Also ist da wahrscheinlich wirklich auch ein Risiko dabei, wenn man nur geschehen lässt.
Das ist ganz sicher ein Risiko. Und die Menschen, die ich erlebe, die sind so begabt, so engagiert. Die versuchen ja ganz vieles. Es mangelt nicht an Ideen. Vieles davon gelingt und wird, glaube ich, eine sehr gute Saat
werden. Sagen Sie uns ein Beispiel.
Zum Beispiel, was die evangelischen Schulen, die evangelischen Kindergärten, die evangelische Kinder- und Jugendarbeit angeht. Der Betrieb so einer Schule ist ja ein Riesenprojekt, das Vertrauen in die Zukunft sät. Wir merken, dass eine ganze Generation im Sozialismus der Kirche fast schon verloren gegangen ist. Und dort wieder anzufangen und evangelische Bildung als etwas Selbstverständliches, Normales, vollkommen Unideologisches zu platzieren, das ist was ganz Schönes.
Was ist denn evangelische Bildung? Also nicht ideologisch, wie viel Theologie spielt da eine Rolle?
Theologie spielt eine große Rolle in den Schulen.
Ist es eine Werteerziehung oder eine Glaubenserziehung?
Ich erlebe es als eine Erziehung zum Selbstbewusstsein. Und wenn Sie sagen Werte- oder Glaubenserziehung, ist es eine Werteerziehung. Ja. Denn den Glauben, den kann man nicht erziehen und das ist auch gut so.
Ist das ein Pfarrhaus, in dem Sie groß geworden sind, da in Herzberg?
Ich bin nicht im Pfarrhaus groß geworden, sondern in der Küsterei. Meine Eltern waren quasi Hausmeister in der Kirche. Aber für mich ist das Kirchengebäude der Ort meiner Kindheit. Wir haben da zwischen den Bänken Kriegen gespielt und Fußball und lauter lustige Sachen gemacht. Also das ist schon mein Zuhause.
Ja, das heißt, die Kirchenräume sind Ihnen vertraut. Wie viele Kirchengebäude gehören jetzt zu Ihrer Landeskirche?
Interessante Frage. Also aktuell sind es ungefähr 200 und es ist vollkommen klar, dass wir mit den 24, bald 23.000, die wir sein werden, diese Gebäude gar nicht halten können. Wenn ich zu meinem Kollegen Friedrich Kramer in die evangelische Kirche in Mitteldeutschland gucke, Kernland der Reformation, wir haben 4000 Kirchengebäude und das ist natürlich eine große und sehr bewegende Frage, was wird mit diesen Gebäuden geschehen, gerade wenn wir immer weniger werden, uns vor Ort kein verlässliches Angebot mehr geben kann, weil niemand da ist, der das wahrnimmt.
Da beobachten wir, dass sich sehr oft um die Kirchengebäude herum auch so eine Identifikation abspielt, die weit über die Kirchengemeinde hinausragt. Das sind sehr oft säkuläre Kreise, Vereine, die sich da gründen, um die Kirchen zu erhalten in ihren Orten. So privates Engagement. Gibt es da Ideen, das zum Beispiel zu verstetigen, da in der Zusammenarbeit anzusetzen?
Ja, das erleben wir tatsächlich, dass es ganz interessantes Engagement vor Ort gibt von Menschen, die sagen, ich gehöre nicht zur Kirche, ich gehe auch sonntags nicht zum Gottesdienst, aber dass die Kirche im Dorf bleibt als Identifikation, das ist mir wichtig und wer weiß, was mit der nächsten und übernächsten Generation ist.
Das kann man ja auch übertragen, vielleicht muss die Kirche nicht nur Kirche sein.
Ja, diese Gebäude haben eine so lange Tradition. Also wir müssen gucken, was aus diesen Gebäuden werden kann und wofür sie noch dienen können.
Vielleicht sollten Sie nicht nur Ihre Ehrenamtlichen fragen und die Kirchenmitglieder, sondern darüber hinaus nach Ideen, wo es hingehen könnte, sodass die Kirchen eine Zukunft haben. Gibt es da Ideen, quasi auch nicht nur das Ökumenische, das Sie ja schon mit dem Bild der Papstschuhe über dem Schreibtisch pflegen, sondern auch das ins Säkuläre hinausreichende Kirchenbild so ein bisschen zu bedienen?
Also eine Initiative, die noch ganz neu ist und in diese Richtung geht, ist ein Projekt mit der Diakonie, das heißt Verständigungsorte. Wo sind eigentlich Verständigungsorte in unserer Gesellschaft? Alles fällt immer mehr auseinander. Menschen leben in ihren Bubbles und Resonanzräumen und umgeben sich mit Menschen, die ähnlicher oder gleicher Meinung sind. Aber wo sind Orte, wo Menschen miteinander ins Gespräch kommen? Ich habe mich häufig gefragt, was ist der Charme der Kirchengebäude 89 gewesen. Das war der Ort, wo man offen sprechen durfte über Ängste, über Befürchtungen, über die Wahrheit, die man selber wahrnimmt. Was könnte heute der Ort der Kirchengebäude sein? Und Verständigungsorte zu sein, wo Menschen auch Dampf ablassen können. Wo in unserer Gesellschaft kann man tatsächlich im Dialog seine Wut äußern? Da gibt es interessante Formate. Ich war gerade bei einem, da standen wir zu viert am Tisch und drei Menschen sprechen von einer Plandemie und ich spreche von einer Pandemie. Also reden über Corona mit Menschen, mit denen ich sonst selten ins Gespräch komme. Und ich habe das als sehr bereichernd erlebt. Wir sind auseinandergegangen, wir waren nicht einer Meinung. Aber dieses Gefühl, wir können miteinander reden und jeder kann dem anderen zuhören, das ist was ganz Wunderbares. Als solchen Ort wünsche ich mir Kirchen.
Als Mensch, der so das Offene sucht, so eine Persönlichkeit, wie Sie mitbringen, warum war es die Theologie, für die Sie sich entschieden haben, die zu studieren?
Das ist natürlich ein Fingerzeig in eine offene Wunde meiner Persönlichkeitsgeschichte. Ich habe so ein schlechtes Abitur gemacht und hatte einfach keine Lust, dass das, was ich so gerne studieren wollte, nämlich Psychologie, wirklich weit, weit, weit außerhalb der Reichweite war. Und ich war so begeistert, vielleicht kommen wir später noch drauf, von einem Buch meiner späten Jugendzeit, das mein Leben verändert hat. Und das hat mich umgehauen, das tut es auch immer noch. Ich wollte unbedingt Psychologie studieren, aber ich weiß, ich bekam eine unendliche Anzahl von Wartesemestern. Und dann habe ich gedacht, gut, dann nimmst du das nächstmögliche, realistische. Und das war das Theologiestudium.
Also ich habe mehrere Anschlussfragen, aber eine ganz kurze Antwort bitte. Was war das für ein Buch?
Das ist ein legendäres Buch von Friedemann Schulz von Thun, Miteinander reden. Und das ist Anfang der 90er Jahre gewesen, ich weiß nicht, 82 oder so, als das rauskam. Und Friedemann Schulz von Thun, Universität Hamburg, der brachte nun plötzlich ein Modell, dass eine Nachricht nicht eine Nachricht ist, sondern dass man dieser Nachricht vier Seiten abgewinnen kann. Die hat eine Sachinformation, man sagt etwas über sich selber, man appelliert an etwas, man sagt etwas über die Beziehung mit der Person aus, mit der man spricht. Und das hat mich umgehauen. So habe ich nie vorher über Nachrichten nachgedacht.
Und das ist natürlich relevant überall, wo Menschen zusammenkommen und wo kommuniziert wird. Also gibt es dann auch Parallelen zwischen dem, was sie da gereizt hat an der Psychologie, vermute ich mal, und dem, was sie überall gefunden hätten und jetzt in der Theologie auch finden und in ihren Positionen.
Ja, das ist ganz sicher so. Dieses Buch ist jetzt fast, ich weiß nicht, 45 Jahre alt und hat seine Aktualität überhaupt nicht verloren. Das ist mir mit Fachbüchern wirklich nur zweimal so gegangen. Das zweite Mal ist noch gar nicht so lange her mit Hartmut Rosas Buch über Resonanz und Unverfügbarkeit. Auch das hat so dermaßen reingehauen, weil dieser Gedanke der Resonanz, ich muss etwas in mir zum Schwingen bringen, damit ich Resonanz erfahren kann. Wenn ich selber taub bleibe und in mir nichts schwingt, dann werde ich auch nicht Resonanz erfahren. Und das war auch so, wo aus einer anderen Wissenschaft eine Idee gekommen ist, die für mich so unmittelbar alltagsrelevant ist, dass sie mein Leben verändert hat.
Sie haben, ich erzähle immer von der Theologie, Sie haben ja gar nicht nur in diesem Bereich gearbeitet, sondern Sie haben ja all Ihr Wissen und all Ihre Fragen auch eingebracht in völlig artfremden Bereichen und waren erstmal nach dem Studium als Unternehmensberater tätig. Was hat Sie denn dahin gezogen?
Also einerseits fand ich es ein großartiges Angebot, das ich bekommen habe in der Woche, in der mein BAföG-Bescheid kam mit der Bitte, eine ungeheure Summe zurückzuzahlen. Da hat ein Freund gesagt, du, wir brauchen da jemand bei uns in der Unternehmensberatung, hast du nicht Lust, da mitzuarbeiten? Du musst eigentlich nur, du kannst doch mit den Leuten reden und das ist dein Job, stell ungewöhnliche Fragen. Und genau das habe ich gemacht, daher kommt vielleicht auch dieses Stichwort vom Fährmannsdienst. Wie kann ich Menschen von hier nach da bringen? Durch Fragen, durch Dinge, die mir auffallen. Und als Theologe in der Unternehmensberatung habe ich das immer wieder gehört, dass ich einen Blickwinkel auf Dinge habe, der auf andere Menschen ungewöhnlich wirkt. Und das hat mir große Freude gemacht.
Und dann sind Sie doch zurückgegangen zur Kirche, haben in Berlin-Niederschönhausen als Gemeindetheologe gearbeitet und schon vor der Ordination eine halbe Pfarrstelle übernommen. Ja. Wie geht denn das?
Das ging tatsächlich, weil ich einen Menschen um mich herum hatte, den damaligen Superintendenten des Kirchenkreises, der gesagt hat, wir brauchen hier jemand, unsere Regeln und Ordnungen sehen das jetzt erstmal nicht so vor, aber ich erlebe sie, sie sind qualifiziert. Wir berufen sie jetzt auf diese Stelle als Gemeindetheologe. Sie ziehen Talar an, sie kriegen kein Bäffchen, um den Unterschied deutlich zu machen. Und sie halten.
Für alle Nicht-Experten, was ist das Bäffchen?
Das ist dieses, ich sag mal, weiße Schleifchen, das die Pfarrer an ihrem Talar haben und die Pfarrerinnen natürlich auch. Mhm. Das habe ich nicht bekommen. Ich stand also da in einem schwarzen Talar vor der Gemeinde und aus dieser Zeit habe ich eine wundervolle Bäffchensammlung, weil ganz viele Gemeindemitglieder gesagt haben, oh, der junge Pfarrer, der kann sich kein Bäffchen leisten. Wir spenden eins vom Großvater oder so. Und das war ganz, ganz wundervoll. Ich war plötzlich in einer Rolle, ich hatte ein Amt und war in einer Rolle, der ich nicht gewachsen war, weil ich sie nicht gelernt hatte. Und ich hatte keine Zeit, da reinzuwachsen, denn plötzlich stand ich als Pfarrer vor der Gemeinde. Ich war aber gar keiner. Und das war ganz faszinierend, eine wundervolle Erfahrung. Ich bin Martin Kirchner bis heute dankbar, dass er den Mut aufgebracht hat, da so eine wegweisende Entscheidung zu treffen.
Hat er was gesehen in Ihnen?
Ja.
Und dann haben Sie beschlossen, na gut, dann gehe ich den klassischen Weg jetzt noch und sind nach einer Dekade oder mehr nochmal quasi zurückgegangen und haben das Vikariat gemacht.
Ja, das war ein interessanter Weg, denn nach diesem Jahr als Gemeindetheologe in Niederschönhausen wollte ich gerne das Vikariat machen. Und man hat mir relativ deutlich gesagt, ich sei zu alt dafür. Und dann musste ich mich erstmal neu sortieren und habe mich über eine Zeitanzeige auf eine Stelle beworben, die mich auch interessiert hat, als persönlicher Referent der Präses der Synode der EKD im Kirchenamt der EKD. Das war für mich auch eine horizonterweiternde Tätigkeit, schon allein, weil es so lustig im Hintergrund war. Ich sollte als persönlicher Referent für Katrin Göring-Eckardt arbeiten und bin von Günther Beckstein eingestellt worden und gearbeitet habe ich dann für Irmgard Schwetzer. Eine tolle Zeit. Und ich habe dann eine Landeskirche gefunden, die Nordkirche, die gesagt hat, wir haben ein Herz für alte Menschen, wir nehmen auch ältere Vikare.
Da waren Sie wie
Kommen
alt?
Sie doch gerne zu uns.
Da waren Sie noch keine 40, oder?
Da war ich schon 40, aber ja, noch keine 50.
Ja, okay.
Und kam eben aus der Unternehmensberatung, hatte interessante Leute gecoacht, hatte sehr viel gelernt, kam ins Kirchenamt der EKD und habe mich plötzlich nochmal ganz hinten angestellt als kleiner Vikar.
Das Vikariat war in Stralsund und Prohn und dann kamen Sie in einen Landstrich nach Pommern, Kirchenkreis Demmin, der fernab lag der großen Metropolen und der großen Studiertenstädte, wo Sie aber eine große Aufgabe für sich gefunden haben. Und am Ende stand etwas, das das Demminer Trauertuch genannt wurde. Was hat es damit auf sich, Carsten Wagner?
Der pommersche Bischof suchte jemand, der nach Demmin geht und hatte mir das angeboten als eine Möglichkeit nach dem Vikariat, als erste Pfarrstelle. Wir haben lange darüber gesprochen und da ist sofort in mir was ins Schwingen geraten. Ich kannte aus Stralsund die Erzählung von dem mutmaßlich größten Massensuizid nach dem oder in den letzten Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs in Demmin. Dort haben sich nach Augenzeugenberichten weit über 1000 Menschen das Leben genommen, vielfach Mütter ihre Kinder umgebracht, weil sie Angst hatten, der Roten Armee in die Hände zu fallen. Sehr komplexe Geschichte. Und dieses Trauma von Demmin, das beschäftigt die Stadt bis heute. Mittlerweile gibt es Kinofilme und Bücher und viele Versuche, das zu bearbeiten. Mein Versuch war, wie kann man etwas zur Sprache bringen, über das man nicht sprechen kann? Und wie kann man diesen Trauernden, die keine Beerdigung bekommen haben, ihre Individualität zurückzugeben? Und durch ein anderes Kunstprojekt und auch durch das Zittauer Fastentuch war ich so angeregt, dass ich angefangen habe, mit den Menschen vor Ort zu nähen. Ein großes Tuch mit 1000 individuellen, unterschiedlichen Kreuzen, das jetzt in der Kirche Bartholomä in Demmin hängt. Das war in der Corona-Zeit. Das war eine wundervolle Erfahrung. Meine Tochter Elise hat mir das Nähen beigebracht. Wir waren die Ersten, die angefangen haben. Und dann kamen nach und nach Menschen dazu. Und ich habe das tatsächlich erlebt, dass nachts am Pfarrhaus eine Tüte angehängt wurde mit ein paar genähten Kreuzen von Menschen, die das Projekt gut und interessant fanden, aber mit der Kirche gar nichts zu tun haben wollten. Das ist für mich ein Prozess, der mich bis heute begeistert, die Aufarbeitung dieses Traumas von Demmin.
Und das war Ihre Idee?
Dieses Trauertuch zu nähen war meine Idee. Da kamen ganz viele Impulse zusammen. Ich glaube, entstanden ist es letztlich aus einer Erfahrung von Beerdigungen. Da wollten ganz viele Menschen auf dem Land vom Pfarrer beerdigt worden und haben aber gesagt, wir haben jetzt keinen Bibelspruch auf Lager. Und wenn man mit hauptsächlich den Frauen, die ich da beerdigt habe, ins Gespräch gekommen ist, dann kam ganz oft raus, sie hat genäht. Nähen, das war ihr Leben, das war ganz wichtig. Und über dieses Nähen, die Handarbeit, sich etwas selber erarbeiten, da hat es nach und nach Klick gemacht, auch durch ein Kunstprojekt einer jungen Amerikanerin, die versucht hat, ein großes Tuch zu nähen zum Thema Euthanasie, weiße Quadrate mit 2 roten Kreuzen. Das waren viele Impulsgeber und jetzt hängt dieses Tuch dort eben in der Kirche und ist ein Bestandteil eines Trauerprozesses, der Individualität zurückgibt. Und vor allen Dingen ist es nicht mit einer Anklage und nicht mit Erklärung verbunden. Menschen kommen in diese Kirche und können vor dem Trauertuch trauern. Und das ist sehr bewegend, was mit diesem Trauertuch in der Demminer Kirche St. Bartholomä passiert.
Was mir gerade durch den Kopf geht, während ich Ihnen so zuhöre, ist unter anderem, wie viel Besinnung das brauchen muss, auf solche Methoden zu kommen und so einen Prozess in Gang zu setzen, wie sehr man bei sich selbst sein muss und auch in guter Verbindung mit das, was einen umgibt, um zu gucken, was braucht es jetzt hier und welche Mittel jenseits von Predigt und Kommunikation stehen uns da zur Verfügung, um so kreativ zu sein. Und dann stelle ich mir vor, Sie sind in dieser Landschaft im Norden, im Sand, in dieser Ruhe. So, das ist ja so das Bild, das man vor Augen hat in diesen verkehrsberuhigten, schrumpfenden Umgebungen wie Demmin. Leben aber jetzt in Berlin und arbeiten in Dessau.
Ja.
Wir haben ja gehört, Landschaft ist wichtig für Sie. Deswegen jetzt diese Verbindung von der Innerlichkeit und der Besinnung zur Umgebung. Wo finden Sie denn jetzt Orte und Landschaften, in denen Sie zur Ruhe kommen und aus denen Sie schöpfen?
Es ist tatsächlich so, dass da, wo wir im Moment leben, ganz am Stadtrand von Berlin, am Wasser, dass das für mich so ein guter Ort der Ruhe ist. Wir sind aus Ratzeburg nach Berlin gezogen vor einigen Jahren, weil meine Frau hier eine Arbeit gefunden hat. Und wir haben sehr nah am Ratzeburger See gewohnt. Wasser ist ein wichtiger Bestandteil. Und wenn ich dort jetzt am Stadtrand von Berlin am Wasser spazieren gehe, dann merke ich, das tut mir gut. Wasser ist ein interessantes Gegenüber. Mir tut auch gut, dort vor Ort an der Elbe lang zu gehen, an diesen endlosen Landschaften, den weiten Blick zu haben. Das ist was, was ich in Pommern sehr zu schätzen gelernt habe. Diesen weiten Blick, auch die Stille, das tut wirklich gut.
Carsten Wolkenhauer, zu Gast bei MDR Kultur, Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalt. Herr Wolkenhauer, Sie haben vorhin gesagt, in der Kirche wütend sein, das ist was, was Sie sich vorstellen können. Wie können wir uns das denn genauer vorstellen? Wie kriegt man das hin, der Wut Raum zu geben, aber nicht dem Hass?
Ich glaube, das müssen wir als Kirche lernen, vielleicht auch neu lernen. Es gibt andere Kirchen in anderen Ländern, die da schon sehr viel weiter sind. In der südafrikanischen Theologie spielt Ärger eine große Rolle und ist auch liturgisch schon reflektiert. Ich kann mir das gut vorstellen und werde das zukünftig ausprobieren, wo Ärger in unseren Gottesdiensten einen Platz hat, den
Sie
man auch äußern kann.
Sie haben uns vorhin schon so eine Andeutung gegeben, dass Sie was Widerständiges spüren in den Kirchen, den hiesigen Kirchen, wenn Sie sich hier umschauen. Ist es das, was Sie auch meinen und wo Sie andocken wollen?
Also das Widerständige, das hat diese sehr kleine Kirche, die ja eine Kirche aus einer Minderheitengesellschaft ist, sich beibehalten. Und das ist gut. Die immer kleiner werdenden Zahlen schrecken nicht. Die Menschen merken, wir haben tatsächlich eine Aufgabe in dieser Gesellschaft und stehen zu dem, was uns wichtig ist.
Und wie kommt man damit dann an die jüngere Generation ran?
Im Moment ist es so, dass die jüngere Generation an uns herankommt. Da passiert ja auch Spannendes. Natürlich hat auch unsere Kirche den Blick auf die anstehende Landtagswahl, auf das, was tatsächlich im Moment an sogenanntem Kulturkampf angezettelt wird und an der Frage, wie wollen wir zukünftig miteinander Gesellschaft sein? Ich sage zu jungen Menschen häufig, bei uns könnt ihr tatsächlich einen Raum finden, in dem ihr die beste Version eurer selbst sein könnt, in dem ihr euch ausprobieren könnt.
Wie sagen
Versucht
Sie denen das?
Doch das? Mal.
Haben Sie ein Social-Media-Profil?
Ich habe ein kleines Social-Media-Profil. Ich bin mit den Kindern intensiv im Gespräch, die jetzt alle angefangen haben zu studieren und für mich ein interessanter Resonanzboden sind. Zwei Töchter, ein Sohn, genau, so. Die sind erwachsen und sehr, sehr munter unterwegs und ein ganz interessanter Resonanzboden. Und die sagen immer, ihr macht euch viel zu klein als Kirche. Ihr seid doch wirklich interessant und eine große gesellschaftliche Kraft. Nutzt das doch mal.
Kann man das denn vermitteln auf, ich weiß nicht, 1,30 in einem TikTok-Video?
Also für jemand wie mich, der von einem ganzseitigen Artikel in einer Tageszeitung außerordentlich begeistert ist, ist 1,30 eine wirkliche Herausforderung. Aber mir hilft das, das habe ich von meiner Frau gelernt, die viel mit leichter Sprache gearbeitet hat. Wie kriege ich einen Gedanken? Ich lese gerne Thomas Mann und kann mich an vielen Relativsätzen ergötzen. Wie kriege ich einen Gedanken so hin, ohne Komma, 15 Worte pro Satz? Wie konzentriere ich mich? Und das muss ich lernen. Und ich glaube, wir als Kirche müssen das neu lernen, präzise, kurz zu sein und das, was uns wichtig ist, in Kurzbotschaften zu senden. Wir müssen dahin gehen, wo die Leute sind. Und die sind nun mal in dieser jungen Generation auf TikTok. Und TikTok ist 1,30.
Aha. Weniger Ehrenamtliche in den vielen, vielen Gremien, haben Sie vorhin gesagt, aber dafür vielleicht ein paar, die diese Arbeit für Sie machen. Es muss ja auch organisiert werden.
Das muss auch organisiert werden und das sind alles neue Ideen. Ich bin sicher, dass wir, sollten wir in Jahren nochmal miteinander sprechen, sehr viel und sehr Interessantes von dieser Idee erzählen können. Ich glaube, da wird viel passieren.
Da bin ich gespannt, das würde ich gerne machen. Jetzt auf die unmittelbare Zukunft geschaut. Wir sprechen vor dem Reformationstag. Wie wird der für Sie aussehen dieses Jahr, der 31. Oktober?
Wir werden am Reformationstag Ehrenamtliche ehren mit dem Anhalter Kreuz. Menschen, die sich sehr einbringen mit ihrer Zeit, mit ihren Kenntnissen in unserer evangelischen Landeskirche. Und das anerkennen wir durch das Anhalterkreuz.
Und dieser Reformationsgedanke, wie spiegelt er sich?
Für mich ist dieser Reformationsgedanke an Aktualität kaum zu überbieten. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum man diesen, gerade diesen Feiertag abschaffen sollen wohl. Reformation wird mir immer deutlicher, nämlich der Mut, zu einer eigenen, eigens verantworteten Entscheidung zu kommen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der man das unbedingt tun muss, Reformation ist aktueller denn je.
Jetzt haben Sie gerade noch eine politische Diskussion erwähnt, angestriffen, die wir gerade erlebt haben, die natürlich auch mit den politischen Konstellationen zu tun hat, in denen wir uns gerade bewegen. Mit wie viel Sorge schauen Sie denn auf die Landtagswahl? Steht der Kirche ein Kulturkampf bevor? Die AfD hat den Begriff bereits gebraucht.
Also wir sind mittendrin. Der Kulturbegriff, der da von manchen politischen Teilnehmern benutzt wird, den kann ich nicht als Kulturbegriff verstehen, weil vieles daran für mich Geschäftsmodell und Stimmungsmache ist, in der es einzig und allein darum geht, möglichst viele Menschen dazu zu locken, das Kreuz bei der je eigenen Partei zu machen. Aber wir blicken mit Sorge auf diese Landtagswahl, weil eine der politischen Parteien in den Programmen und Äußerungen, die sie tut, sehr deutlich erwarten lässt, dass es so etwas wie frei gemeinnützige Schulen oder etwas wie das Bauhaus, das angeblich die Moderne ja nicht verstanden hat, noch geben wird. Anhalt hat so einen großen Reichtum an Kultur, und den zu erhalten und seine Relevanz zu beweisen, da muss ich gar nicht nach Wörlitz gucken oder in das Bauhaus oder in unsere Kirchen und all die interessanten Gedanken aus dem Kernland der Reformation. Das wird wichtig sein und ich glaube, es wird tatsächlich auf eine Auseinandersetzung hinauslaufen.
Carsten Borkenhauer, zu Gast bei MDR Kultur. Danke für die Einblicke in die Fragen, mit denen Sie gerade umgehen. Wir sind gespannt auf die Antworten und wenn wir das Gespräch in ein paar Jahren fortsetzen, auf die Situation, in der wir uns dann wieder treffen würden und die Sie mitgestalten werden. Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke, dass ich hier sein durfte.
MDR Kultur trifft, hörten Sie in der Redaktion von Angelika Zapf. Ich bin Ellen Schweder und noch der Hinweis auf die kommende Woche, dann ist Franziska Winter zu Gast bei uns, Kino- und Programmleiterin im Mont Ami in Weimar.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de und in der ARD Audiothek.